HR Info. Netzwelt.
Mit Beginn der Corona-Krise wurde für Forschung und Lehre für Schulen und Universitäten ein ganz neues Kapitel der Wissensvermittlung aufgeschlagen. Präsenzunterricht und Präsenzlehre sind unter dem Diktat des Virus in den Hintergrund gerückt. Online-Lernen und Lehren ist für Studierende und Schüler das Gebot der Stunde. Zwar wurden mit den Lockerungen der vergangenen zwei Wochen hier und da wieder die Schultore geöffnet, aber an den Universitäten sind die Türen der Hörsäle und Seminarräume nach wie vor geschlossen. Es zeichnet sich ab, das wird auch im kommenden Wintersemester und vielleicht auch im Winterhalbjahr an manchen Schulen so bleiben. In HR Info Netzwelt gehe ich heute der Frage nach, wie das bisher funktioniert hat und ob das auch künftig funktionieren wird. Mein Name ist Udo Langenohl. Rund 2000 Professorinnen und Professoren aus Deutschland haben vor wenigen Tagen einen offenen Brief veröffentlicht. In dem fordern sie die Rückkehr zur Präsenzlehre an den Universitäten und sie betonen dabei vor allem drei Punkte.
Die Universität ist ein Ort der Begegnung. Wissen, Erkenntnis, Kritik, Innovation, all dies entsteht nur dank eines gemeinsam gelebten sozialen Raumes. Für diesen gesellschaftlichen Raum können virtuelle Formate keinen vollgültigen Ersatz bieten.
Studieren ist eine Lebensphase des Kollektiven. Dieses Leben in einer universitären Gemeinschaft kann in virtuellen Formaten nicht nachgestellt werden.
Die universitäre Lehre beruht auf einem kritischen, kooperativen und vertrauensvollen Austausch zwischen mündigen Menschen. Auch dies lässt sich nicht verlustfrei in virtuelle Formate übertragen.
Mit Blick auf diese drei Aspekte wollen wir den Wert der Präsenzlehre wieder in Erinnerung rufen. Wir fordern eine vorsichtige, schrittweise und selbstverantwortliche Rückkehr zu Präsenzformaten.
Soweit die Forderung der mehr als 2000 Lehrenden von deutschen Hochschulen. Professor Andrea Geier lehrt neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Trier im Fachbereich Germanistik und sie gehört nicht zu den Unterzeichnerinnen des Aufrufs. Frau Professor Geier, warum eigentlich nicht?
Ja, mir wird die Corona-Krise zu wenig berücksichtigt. Wir befinden uns in einer Pandemie und wir sollten uns dieser Situation anpassen und von da aus denken, was wir gestalten wollen und auch genau anschauen, was wir gestalten können momentan. Und schon auch die Ausgangsthese des Briefes teile ich nicht so ganz, dass wir schon immer mehr jetzt digitale Lehre haben. Ich finde, das gilt eigentlich nur für Lernplattformen und das ist nur wirklich eine Unterstützung für die Organisation der Präsenzlehre.
Die Unterzeichnerinnen, die Unterzeichner des Aufrufs sagen ja, die universitäre Lehre, die beruht auf einem kritischen, auf einem kooperativen, vertrauensvollen Austausch zwischen mündigen Menschen und das lasse sich nicht verlustfrei in virtuelle Formate übertragen. Das leuchtet mir ein. Haben die damit nicht wenigstens ein bisschen recht?
Da bin ich ganz bei den KollegInnen, die vor allem das mal in die Öffentlichkeit tragen wollten und deswegen habe ich mir auch wirklich lang überlegt, ob ich das unterschreiben soll, weil wenn es wirklich so kommen sollte, dass wir den Wert von Präsenzlehre verteidigen müssen, dann bin ich sofort dabei. Mir fehlt die Präsenzlehre wirklich sehr in diesem Semester. Mir klingt der Brief aber eben, weil wir in einer Corona-Krise sind und die digitale Lehre so offensichtlich Notbetrieb ist, der eben auf die Beine gestellt werden musste, klingt dann zu sehr nach einer grundsätzlichen Abwehr von digitaler Lehre. Und das, finde ich, darf in der momentanen Situation auch nicht sein. Das wird der Situation auch nicht gerecht. Und wir können schon auch was lernen aus der momentanen Situation, auch wenn wir ungewollt da reingeschubst worden sind.
Ich sehe Sie ja bei Twitter. Sie begrüßen Studierende auf Ihrem YouTube-Kanal. Darf ich behaupten, dass Sie sehr IT-affin sind? Ist das so?
Ja, aber es hat sich bei mir irgendwie entwickelt, seit ich auf Twitter bin. Ich schätze da den Austausch. Ich mache da seit ein bisschen mehr als 2 Jahren wirklich viel Wissenschaftskommunikation zu meinen Themen. Mache das sehr gern, habe da Austausch mit Kolleginnen von vielen Universitäten. Ich hatte sogar mal ein gemeinsames Lehrprojekt, Präsenz und Twitter, hieß Relevante Literaturwissenschaft. Es gibt da unglaublich viel Kreatives, gerade in der Kombination auch. Also was ich gelernt habe, seit ich etwas digitaler unterwegs bin, als Kombination von Präsenz und digitaler Lehre. Und da interessiere ich mich für, das schätze ich. Und nachdem ich jetzt die Vorlesung sowieso aufgezeichnet hatte, dachte ich, warum nicht auf YouTube, warum nicht gleich öffentlich? Also das hat sich eigentlich eher jetzt wirklich auch aus der Situation nochmal ergeben und aus den Erfahrungen, die ich bislang so im Digitalen gemacht habe, ohne dass ich jetzt eine immer schon digitale Lehre gemacht hätte.
Wir sind ja mittendrin im Sommersemester. Sie machen gerade aktuell interessante, spannende Erfahrungen. Wie sehr Spielt denn der digitale Kontakt zu den Studierenden für Sie eine Rolle jetzt in diesem Kontext?
Also momentan haben wir ja ausschließlich digitalen Kontakt und ich erlebe das weiterhin als Notbetrieb. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir spätestens nächstes Jahr uns wieder aussuchen können, welche digitalen Tools eine gute Ergänzung zur Präsenzlehre sind.
Können Sie denn jetzt, ich habe es gerade erwähnt, Mitte des Sommersemesters schon eine vorsichtige Zwischenbilanz ziehen? Wie funktioniert das auch technisch? Geht das gut?
Es geht ganz gut, sage ich jetzt mal mit aller Vorsicht. Ich bin eigentlich wirklich erstaunt, wie vieles funktioniert, denn wir haben ja wirklich ungeplant alles auf einmal umgestellt innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Das sind ja wirklich keine Bedingungen für digitale Lehre und ich finde, das ist ganz wichtig, immer nochmal zu sagen, mit Blick auf die Ausgangsbedingungen bin ich ganz zufrieden. Ich habe selber auch ein bisschen nachgebessert, also ich habe mehr synchrone Lehre in einigen Veranstaltungen eingebaut, in Absprache mit den Studierenden. Ich bin wirklich sehr zufrieden, was die Arbeitsleistungen anlangt. Aber ich würde das deswegen so nicht auf Dauer stellen wollen. Also es ist mir wirklich wichtig, dass man das immer dazu sagt, wenn man fragt, wie läuft die digitale Lehre? Und man sagt dann, oh, die läuft eigentlich ganz gut. Dass man dann sagt, unter den Bedingungen gerade. Das ist mir wirklich wichtig.
Sie haben gerade synchrone Lehre erwähnt. Das sollte man vielleicht nochmal erklären, was das ist. Das weiß nicht jeder.
Genau, also wir haben in der digitalen Lehre ja die Möglichkeit, einerseits über die Lernplattformen mit Studierenden zu arbeiten, dort Arbeitsaufträge einzustellen, auch kollaborativ, also gemeinsam zu arbeiten, aber eben jeder in seinem eigenen Zeitmanagement. Und das heißt, ich gebe eine Arbeitsaufgabe raus und irgendwann sagt, bis dann ist sie abzugeben und dann kriege ich sie irgendwann. Das wäre asynchron. Und synchrone Lehre heißt, ich nehme zum Beispiel ein Videokonferenz-Tool und sagt, wir treffen uns gleichzeitig an dem Ort und haben quasi einen Face-to-Face-Austausch, aber eben im Digitalen. Das ist die Synchrone. Also wir treffen uns zu einer bestimmten Zeit und machen dann was. Und das wird auch unterschiedlich eingesetzt. Also es gibt Lehrende, die auch ihre Vorlesungen zum Beispiel synchron machen. Ich habe mich dafür entschieden, das aufzuzeichnen, sodass Studierende das jederzeit angucken können, wenn sie das möchten.
Sehen Sie sich gut ausgestattet? Werden Sie mit der IT-Technik, die diese digitale Lehre ja erst möglich macht, seitens der Hochschule gut versorgt, gut unterstützt oder mussten Sie auch Infrastruktur selbst aufbauen?
Also sehr viele Lehrende benutzen einfach mal ihr eigenes privates Equipment. Das ist so, sind aber natürlich auch Sachen angeschafft worden. Also ich habe zum Beispiel ein Mikrofon nochmal bekommen. Es sind große Anstrengungen in die Infrastruktur gesteckt worden. Also sehr viel. Da brauchte es wirklich Nachholbedarf. Also wenn man immer so darüber redet, die Hochschulen haben die Digitalisierung verschlafen, dann würde ich sagen, ja, okay, was die Infrastruktur anlangt, stimmt das. Nicht, was die digitale Lehre anlangt, weil da ist es den Unterschied, der ist wichtig. Also wenn man fragt, mit IT-Technik versorgt, ich glaube, da ist noch viel auch zu tun. Da wird aber momentan auch viel getan, weil sehr realistisch gerade gesehen wird, dass wir, glaube ich, nicht nur das nächste, sondern wahrscheinlich auch das nächste Sommersemester noch unter Corona-Bedingungen arbeiten werden. Und was die sozusagen Grundversorgung mit IT anlangt, ich glaube, da sind wir im Winter dann schon besser aufgestellt als im Sommer. Aber die großen Fragen, die sich mit der digitalen Lehre verbinden, die sind damit, finde ich, die sind damit natürlich noch nicht angesprochen.
Im Kontext digitale Lehre spielt natürlich Datenschutz eine ganz wichtige Rolle von Seiten der Studierenden, aber auch von Dozenten habe ich gelesen, dass nicht alle damit einverstanden sind, Plattformen nutzen zu müssen, die datenschutzrechtlich ja zumindest hier und da so ein bisschen zweifelhaft sind. Wäre es denn an der Zeit, vielleicht hier eine Entwicklung in der Hochschulpolitik anzustoßen, dass man sagt, dass man gewährleistet, dass die Lehre unabhängiger wird, auch von den großen globalen IT-Konzernen, dass man was Eigenes auf die Beine stellt und nicht auf Fremdprodukte angewiesen ist?
Ich sehe das so, dass das zum Teil der Trend ist, dass das gemacht wird. Ich selber habe da ehrlich gesagt keine Präferenz. Mir ist es als Lehrende wichtig, dass ich rechtssicher arbeiten kann und wie meine Uni diese Rechtssicherheit herstellt. Also ob das durch gute Verträge mit Anbietern ist oder durch eigene Systeme. Ich muss ehrlich sagen, das ist etwas, das überlasse ich gerne meinem Arbeitgeber. Es gibt andere Aspekte in diesem Kontext, die wichtig wären, also zum Beispiel Verfügbarkeit von bestimmten Lehrmitteln. Sozusagen da gibt es Lizenzen, Ich glaube, es gibt andere Gebiete, die kritischer sind, die wichtiger sind als jetzt die Frage. Also nicht, dass ich es kleinreden möchte, was auch bei Zoom passiert ist zum Teil. Das ist ja vor allem die Plattform, über die am meisten gestritten wurde. Aber es hat sich auch was getan. Und von daher würde ich sagen, wir könnten uns da langsam mal auf einen anderen, auf andere Themen konzentrieren.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn da von Ihren Studierenden?
Für die Studierenden ist die Situation sehr unterschiedlich. Für die einen läuft das wirklich gut. Im Großen und Ganzen funktioniert das gut. Ich fühle mich aber auch immer ein bisschen unwohl, wenn ich das sage, weil wir als Lehrende natürlich Rückmeldung von den Studierenden bekommen, die wir erreichen, die Rückmeldung geben, die teilnehmen können, und weniger Rückmeldung von denen, die wirklich jetzt momentan in großen Problemen sind, also mit ganz lebenspraktischen Fragen zu tun haben. Und ich denke, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir in der Pandemie sind. Das ist auch eine Grundsituation, über die ich immer wieder mit einzelnen Studierenden spreche. Es ist eine sehr besondere Situation, und deswegen gehört diese Frage, wie geht's denn in der digitalen Lehre? Da redet man manchmal über Digitales und manchmal redet man über Geld. Und das gehört unbedingt zusammen, dass zum Beispiel die Studierendenhilfe überhaupt nicht ausreichend ist. Auch ganz viele andere einfach soziale Aspekte momentan eine Rolle spielen. Und wenn wir über digitale Lehre sprechen, wir sie immer im Corona-Kontext sehen müssen gerade.
HR Info, Netzwelt.
Hier ist HR Info Netzwelt. Unser Thema heute: Zwischenbilanz, digitale Lehre und digitaler Unterricht in der Corona-Krise. Im Gespräch mit Professorin Andrea Geier von der Uni Trier haben wir erfahren, dass Online-Lehre durchaus gut funktionieren kann und die Rückkehr zur Präsenzlehre nicht bei allen Lehrenden an den Hochschulen auf fruchtbaren Boden fällt. Wie stehen die Studierenden eigentlich dazu? Welche Erfahrungen machen sie im derzeit noch laufenden Sommersemester, das voll unter dem Eindruck der Corona-Krise steht? Das will ich jetzt von Kyra Beninger erfahren. Sie ist im Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschuss AStA an der Goethe-Uni in Frankfurt. Frau Beninger, das Sommersemester läuft noch. An der Uni gibt es keine Präsenzlehre. Die Räume sind verwaist. Wie kommen denn die Studierenden mit den digitalen Veranstaltungen zurecht?
Ja, den AStA erreichen momentan zahlreiche Anfragen von Studierenden, die mit den Anforderungen zum Scheinerwerb überfordert sind. Denn die Bedingungen, um einen Schein, also Credit Points, zu erwerben, wurden teilweise deutlich verschärft. Genügte in den letzten Semestern die Anwesenheit oder die Bearbeitung einiger weniger Aufgaben, beispielsweise das Abhalten eines Referates, das Anfertigen eines Essays oder eines Sitzungsprotokolls, so wird momentan in vielen Seminaren gefordert, jede Woche Aufgaben zu bearbeiten. Dadurch steigt der Arbeitsaufwand enorm. Viele Studierende haben das Gefühl, dass sie mit Aufgaben überhäuft werden, weil die Präsenzsitzungen wegfallen. Dazu kommt, sich mit der ganzen Technik auseinandersetzen zu müssen, wo, was, wann hochgeladen wird. Das ist natürlich auch ein enormer organisatorischer Mehraufwand. Viele Studierende fühlen sich überfordert und verlieren den Überblick, wann in welchem Seminar welche Abgabe anfällt.
Also da gibt es klar erkennbare Defizite in der digitalen Infrastruktur. Damit meine ich jetzt beide Seiten, Hochschule und Studierende. IT-Technik ist ja nicht gerade billig. Worüber schimpfen denn die Studierenden in der Hauptsache?
Ja, am Anfang gab es natürlich Probleme, dass die Serverkapazitäten nicht vorhanden waren. Da war das Problem, dass beispielsweise irgendwelche Videos nicht richtig geladen haben, dass Teilnehmerinnen aus den Seminaren geflogen sind, weil zum Beispiel Zoom oder ein anderes Programm nicht richtig funktioniert hat. Das hat sich mittlerweile enorm verbessert. Also die gängigen Online-Portale, die für die Lehre genutzt werden, da haben sich die technischen Schwierigkeiten schon beheben lassen, aber man sieht, es gab letzte Woche die Übertragung von der öffentlichen Anhörung zur Präsidentschaftswahl, und das hat von Anfang an nicht so gut funktioniert. Wir konnten erst verspätet anfangen, weil die Übertragung einfach nicht funktioniert hat. Das zeigt, dass ein reibungsloser technischer Ablauf von digitalen Formaten auch 2020 einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Selbst wenn sie von der Uni durchgeführt wird.
An vielen Hochschulen wird schon darüber nachgedacht, das Online-Studium auch im Wintersemester fortzusetzen. Ist das denn im Sinne der Studierenden? Gibt es da ein Stimmungsbild?
Es gibt Studierende, die das natürlich befürworten, und es gibt Studierende, die da stark dagegen eintreten. Also ich denke, gerade für Studierende, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Personen im Haushalt leben, die zu einer Risikogruppe gehören, ist es wichtig und richtig, dass es auch im Wintersemester Online-Angebote gibt. Oder wir hören auch gerade von pendelnden Studierenden, dass es für sie eine Erleichterung ist, nicht mehr nach Frankfurt fahren zu müssen. Aber gerade für alle Studierenden, die eben, ja, die gerne hier leben und auch gerne die Universität als Ort der Begegnung erleben oder in den Gesellschaftswissenschaften studieren. Und gerade für die ist es einfach ganz anders und die wünschen sich eine Rückkehr zur Präsenzlehre. Es ist natürlich auch so, dass es nicht nur um die Seminare geht, sondern auch Bibliotheken als Arbeitsplatz gefordert werden. Also viele Studierende haben zu Hause gar nicht die technischen Voraussetzungen oder die technische stabile Verbindung, um dort adäquat arbeiten zu können. Auch für sowas wünschen sich natürlich viele, dass die Universität wieder nutzbar ist.
HR Info Netzwelt mit dem Thema Zwischenbilanz, digitale Lehre und digitaler Unterricht in der Corona-Krise. Im ersten Teil der Sendung habe ich mit der Germanistikprofessorin Andrea Geier von der Uni Trier und eben mit der AStA-Vorsitzenden Kyra Beninger von der Goethe-Uni Frankfurt auf die Situation der digitalen Lehre an den Hochschulen geschaut. Und jetzt kümmern wir uns um Homeschooling, um digitales Lehren und Lernen an hessischen Schulen. Vor wenigen Tagen hat der Hessische Philologenverband ein Positionspapier zur Digitalisierung im Bildungsbereich vorgelegt. Und darin werden allerlei Forderungen erhoben. Aber bevor wir uns diese Forderungen näher anschauen, will ich vom Vorsitzenden des Philologenverbandes Hessen, von Reinhard Schwab, gerne wissen, wie er die vergangenen 3 Monate an seiner Schule einschätzt. Herr Schwab, Sie unterrichten Deutsch und Sport am Freiherr-von-Stein-Gymnasium in Fulda und in Kürze beginnen die Sommerferien. Sind Sie froh, wenn der digitale Unterricht dann erstmal für Sie vorbei ist oder haben Sie auch positive Erfahrungen gemacht?
Ja, die völlig neue Situation hat sich quasi über ein Wochenende hin ergeben und hat auch viel Kraft gekostet. Und beunruhigend ist, dass die Auswirkungen auf die Lernstände der Schüler, auch auf deren gesamte Bildungsentwicklung, noch gar nicht so richtig klar sind. Und erfreulich waren es aus meiner Sicht die vielen erwartungsfrohen Gesichter in der Schülerschaft beim Wiedersehen. Und ebenfalls hatte man das Gefühl, dass man als Lehrkraft doch ganz offensichtlich gebraucht wird. Denn die Schule ist ja ein sozialer Raum und hat dann ganz unterschiedliche Angebote für die Schüler parat.
Wie hat das in Ihrem Fach Deutsch funktioniert, dieses Fach digital zu unterrichten?
Nun, man kann sagen, dass Homeschooling generell eigentlich in jedem Fach möglich sein sollte. Das hat aber nicht in jedem Fach gleichermaßen gut geklappt. Denn Homeschooling kann, das habe ich im Fach Deutsch gemerkt, immer nur eine Ersatzform sein, zeitlich begrenzt und kann das digital unterstützte Lernen zu Hause also immer kombiniert werden mit dem Präsenzunterricht. Das wäre eine ganz gute Möglichkeit. Aber im Fach Deutsch ist der Austausch von Materialien möglich gewesen. Im Fach Mathematik geht das noch besser. Da kann ich einfach Musterlösungen weitergeben. Ich muss aber auch feststellen, dass nicht jeder Schüler sich selbst korrigieren kann oder sich selbst schwierigere Sachverhalte erarbeiten kann. Und da ist der Lehrer, da war ich doch sehr häufig gefordert, um nachzuarbeiten und da auch nochmal Rückmeldung zu geben.
Lassen Sie mich mal zu dem Positionspapier zurückkommen, das ich eingangs erwähnt habe. Da schreiben Sie unter anderem, an erster Stelle müsse das Ziel gleicher Bildungschancen für Schülerinnen und Schüler stehen. Erfolgreiches Homeschooling, digitales Lernen erfordere Infrastruktur, die auch funktioniert. Gibt es denn da noch Defizite in Hessen?
Ja, die Umsetzungsmöglichkeiten, die sind nicht breit genug entwickelt. Die Umsetzungsmöglichkeiten für den digitalen Fernunterricht. Das betrifft also zum einen die digitalen Endgeräte mit der Software für alle Schüler und Lehrer. Und zum anderen, das ist auch ein wichtiger Punkt, den IT-Support bei der Hardware und Software.
Ist es denn immer noch so, dass das die Lehrkräfte zum Teil selber leisten müssen?
Also es kam darauf an, in der Zeit der Krise und auch jetzt immer noch, dass man als Lehrkraft auf versierte Kollegen zurückgreifen konnte, dass die Experten unter den Lehrkräften, dass die ganz einfach gefragt waren wie noch nie und dann Unterstützung leisten mussten. Das ist aber kein Modell für die Zukunft.
Fühlen Sie sich denn in diesem Kontext gut unterstützt vom Kultusministerium in Wiesbaden, vom Minister Lorz?
Ja, zu konstatieren ist ja erstmal, dass das Coronavirus an das Krisenmanagement von Politikern und auch von uns Lehrkräften enorme Herausforderungen gestellt hat und immer noch stellt. Und die Politik hat sich im Zuge des digitalen Wandels bewegt. Also sie hat ja schon einmal Geld zur Verfügung gestellt. Nun muss es darum gehen, bürokratische Hindernisse zügig abzubauen. Und die Politik solle den Schulen Lösungen im konkreten Schulkontext ermöglichen, nach Rücksprache mit der Kommunalpolitik.
Letzte Frage, Herr Schwab. Dass Schulen in Hessen nach den Sommerferien wieder ganz normal öffnen können, das ist das Ziel, das wollen wir alle hoffen, aber es ist noch nicht ausgemacht. Wenn uns nun Homeschooling auch im nächsten Schuljahr wieder begegnet, wieder begleiten wird, macht Ihnen das Bauchschmerzen oder denken Sie, na, das werden wir auch im neuen Schuljahr wuppen?
Also die Bedeutung von Bildung versuchten wir ja nun mit unseren Anstrengungen, von denen ich gesprochen habe, zumindest teilweise zu erfüllen, der Bedeutung gerecht zu werden. Wir haben also dann in der Hauptphase den Präsenzunterricht, der ausgefallen ist, mit der Fernbeschulung gekoppelt. Das werden wir aber in Zukunft sicher noch besser hinbekommen. Denn die technische Infrastruktur ist häufig vorhanden, Cloud-Systeme, Lernplattformen und so weiter. Das Problem wird sein, wie wir auf die lückenhafte Wissensbestände in der Schülerschaft gezielt reagieren können. Denn hier spüre ich schon eine berechtigte Beunruhigung in der Lehrerschaft. Die Maxime, dass man Hauptsache Endgeräte hat und die Infrastruktur gegeben sein muss, die greift meiner Meinung nach zu kurz. Denn die Fortbildung der Lehrkräfte, die ist unabdingbar, damit entsprechende Lernkonzepte entwickelt und realisiert werden können.
Der Vorsitzende des Hessischen Philologenverbandes, Reinhard Schwab, hat in unserem Gespräch klare Forderungen an die Politik definiert. Und diese Forderungen reiche ich jetzt an die richtige Adresse weiter, nämlich an den hessischen Kultusminister Alexander Lorz. Reinhard Schwab sagte eben in dem Gespräch, es fehlt an fachspezifischen digitalen Fortbildungen für Lehrkräfte. Das erinnert mich so ein bisschen an unser letztes Gespräch im vergangenen Herbst. Da habe ich mit Ihnen über das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur gesprochen und Birgit Koch, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hessen, hat damals wortgleich genau das gesagt, was Reinhard Schwab vom Philologenverband nun formuliert. Kann es sein, Herr Minister, dass das den Lehrerinnen und Lehrern wirklich schwer auf der Seele brennt, dieses Thema? Und hat die Corona-Krise vielleicht da noch so ein bisschen als Durchlauferhitzer fungiert?
Also mit Sicherheit zeigt uns die Krise schon deutlich, wo wir also auch noch weiteres Verbesserungs- und Optimierungspotenzial haben, weil einfach die Anforderungen sich total verändert haben. Auch die Anforderungen an den Gebrauch digitaler Hilfsmittel, wie sie vor März 2020 bestanden und wie sie in den letzten 3 Monaten bestanden haben, da liegen einfach Welten dazwischen. Wir haben natürlich auch in der Vergangenheit in diese Fortbildungen investiert, weil Sie gerade sagen, wir haben letzten Herbst miteinander gesprochen. Also wir haben allein von 2018 auf 2019 haben wir 2.500 Lehrkräfte mehr in unseren Fortbildungen gehabt. Aber wir haben halt auch sehr viele Lehrkräfte. Und deswegen, ja, Corona ist ein Grund mehr, hier die Bemühungen noch weiter zu intensivieren.
Der Deutsche Philologenverband hat heute nochmal in die gleiche Kerbe geschlagen, hat mehr digitale Endgeräte für Lehrkräfte sowie Like-Geräte für Schüler gefordert. Lehrkräfte bräuchten dienstliche E-Mail-Adressen, eine datenschutzkonforme digitale Lerninfrastruktur und natürlich müsse auch eine Lehrkräftereserve geschaffen werden. Können Sie sich diesen Forderungen in irgendeiner Form anschließen?
Naja, also natürlich ist es eine Aufgabe einer Gewerkschaft, entsprechend sozusagen die Idealvorstellungen aus ihrer Sicht zu formulieren. Aber in vielen Punkten sind wir uns da gar nicht uneinig. Das fängt bei den dienstlichen E-Mail-Adressen für Lehrerinnen und Lehrer an, die wir gerade jetzt in diesem Sommer endgültig an den Start bringen werden. Das geht bei den digitalen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler weiter. Das ist ja genau das 500-Millionen-Programm, das jetzt auch der der Bund auf den Weg gebracht hat, wo wir in Hessen auch wieder ganz erheblich aufstocken werden, unseren Anteil, damit wir da auch wirklich substanziell Geräte dafür beschaffen können. Und das ist zum Beispiel natürlich auch die Frage des Ausbaus unserer Lernplattform, die dann eben auch den Anforderungen an den Datenschutz gerecht wird. Unser Schulportal, das sich einer unglaublichen Beliebtheit und Nachfrage erfreut, das wir aber technisch eben noch ein bisschen ertüchtigen müssen.
Sie haben im Rahmen der Corona-Krise im Kultusministerium eine Menge Projekte angeschoben, die die Digitalisierung in der Bildung vorantreiben. Vielleicht hat doch so ein bisschen die normative Kraft des Faktischen ein wenig dazu beigetragen, dass plötzlich in Sachen Schul-IT Dinge vorwärts kommen, ja, die sonst gern mal ein paar Jahre in Ausschüssen, in Arbeitsgruppen vor sich hingären. Ist das vielleicht die positive Seite der Corona-Krise?
Ja, man kann ja auch den schlechtesten Dingen noch was Positives abgewinnen. Und sicherlich hat Corona da die Wirkung auch eines Katalysators. Das ist schon richtig. Wir sehen das beispielsweise an der Nachfrage nach unserem Schulportal. Da lagen wir im März bei 650 Schulen, die angeschlossen waren. Das war so ungefähr jede dritte Schule. Da kamen in den Jahren davor so jedes Jahr vielleicht unsere 150 bis 200 Schulen dazu. Und dann waren innerhalb von 6 Wochen 300 neue Schulen am Start, weil plötzlich jeder gesehen hat, wie wichtig das ist und dass man das braucht. Und wie gesagt, jetzt müssen wir an der Technik arbeiten. Das werden wir hoffentlich auch in den nächsten Wochen lösen, die Problematik, sodass wir allen Schulen dann einen Anschluss anbieten können. Und dann werden sicherlich auch Schulen dabei sein, die sonst vielleicht noch 2, 3 Jahre sich Zeit genommen und gebraucht hätten, um diesen Weg hin zu dieser Lernplattform zu gehen.
Wenn Sie nun nach 3 Monaten Homeschooling und sehr außergewöhnlichen Herausforderungen an alle, also Schüler, Lehrer, Ministerium, eine erste vorsichtige Bilanz ziehen würden, in 2 Wochen beginnen ja die Sommerferien, wie fällt die aus?
Ja, es ist immer eine Frage, sozusagen, welchen Standard Sie anlegen. Wenn wir uns nochmal zurückversetzen in die Lage Mitte März, da wusste ja eigentlich keiner, was jetzt am nächsten Tag anstehen würde. So ein Szenario, wir schließen in Deutschland sämtliche Schulen von heute auf morgen. Das war in keiner Planung so vorgesehen. Das haben wir alle in 70 oder 100 Jahren, und jedenfalls seit die Bundesrepublik Deutschland besteht, noch nicht erlebt. Wenn man es daran misst, wie diese völlig neue, aus dem Nichts kommende Herausforderung bewältigt worden ist, würde ich sagen, hat das großartig geklappt. Aber ich weiß natürlich, gemessen an den Bildungszielen, die wir haben, die ja normalerweise auch von den Schulen eben mit allen ihren pädagogischen Instrumenten auch im Präsenzunterricht verwirklicht werden, sind wir natürlich dahinter zurückgeblieben und haben auch in diesen Wochen, wo wir auch viel improvisieren mussten, gelernt, wo eben der Verbesserungsbedarf, wo das Optimierungspotenzial besteht. Also ja, wie gesagt, aus der damaligen Perspektive ist es toll, wie die Schulen damit zurechtgekommen sind. Aber heute wissen wir natürlich, auch für die Zukunft ist es auch noch viel zu tun.
HR Info Netzwelt heute zum Thema Zwischenbilanz, digitale Lehre und digitales Lernen an Universitäten und Schulen in der Corona-Krise. Zuletzt habe ich mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz zu diesem Thema gesprochen. Diese Krise hat offenbart, wo die Mängel in der digitalen Infrastruktur, in didaktischen Konzepten und Unterstützung der Lehrenden und Lernenden liegen. Und wir haben gelernt, was unter dem Druck eines außergewöhnlichen Ereignisses so alles möglich ist. Schulen und Universitäten haben die Herausforderung angenommen und die Politik hat ungewöhnlich schnell passende Rahmenbedingungen für die Digitalisierung im Schulbetrieb geschaffen. Niemand will eine Fortsetzung dieser Notlage im Herbst. Aber wenn es so kommt, wenn die Corona-Krise in eine zweite Runde geht, dann sind wir digital besser aufgestellt, als sich das irgendjemand im März hätte vorstellen können. Das ist auch eine Lehre, die wir aus dieser Krise ziehen können. HR Info Netzwelt überall da, wo es Podcasts gibt oder zum Download unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.